Hopcast,
der Craft Beer Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind Regine
und Stefan
und begrüßen euch zur mittlerweile 22. Folge.
Und in dieser Folge haben wir es endlich geschafft, uns mal nach Berlin zu bewegen. Nicht, dass wir dort nicht zuvor schon mal unterwegs waren, allerdings noch nie in offizieller Hopcast-Mission. Das haben wir dieses Mal endlich gemacht. Wir waren am Gleisdreieck und haben dort Katharina Kurz und Michael Lemke von Berlo besucht.
Ja, und die haben da aus Containern einen ganz tollen Braupub hochgezogen.
Wohlgemerkt Container aus Hamburg.
Genau, sehr beachtlich. 20 Biere am Hahn und natürlich ganz viele Berlo-Biere. Und bei denen hat sich ja ohnehin einiges getan in den letzten Jahren, was sowohl eben halt ihr Bier angeht, was das Thema Gastronomie angeht. Und außerdem haben sie auch das Craft-Zentrum in Berlin-Spandau übernommen.
Ganz frisch im Januar 2019. Ich denke, wir können uns auf viele Collabs freuen, die auch im Brewpub am Gleisdreieck zu finden sein werden. Aber es werden die beiden, Michael und Katharina, gleich alles selber erzählen. Wir haben Biere vor uns stehen. Ihr erinnert euch, wir testen immer Biere in dieser Sendung.
Genau, wir haben einmal von Störtebeker, ganz brandheiß, das Überseepilz. Das ist ein, sie haben ja schon ein normales Pilz sozusagen im Programm. Und das Überseepilz ist erstmal Bio, was bei Störtebeker die eine Hälfte der Biere ist Bio, die andere nicht. Das ist jetzt auch ein Biopilz und es ist halt stärker gehopft und hat dadurch andere Aromen als das normale Pilz.
Genau, wir werden sehen, wie das schmeckt. Wir haben noch ein Bier hier stehen. Stefan, hau
genau,
raus.
Das Velde IPA.
Da freue ich mich ganz besonders drauf. Die machen ja durchaus spannende Geschichten. Ich persönlich mag ihr Pepperpilz ja sehr gerne, du ja nicht so.
Nee.
Aber egal, darum soll es jetzt nicht gehen. Wir schalten gleich rüber nach Berlin sozusagen und hören euch gleich später wieder mit einmal dem Testergebnis dieser Biere, mit Terminen und weiteren Infos und wünschen euch jetzt aber erstmal viel Spaß mit Katharina und Michael.
Ja genau, das Gespräch fing an zu einem Zeitpunkt, als das Personal noch schwer zugange war in dem Laden. Nach und nach füllt er sich, was so ein bisschen auf die Sprachqualität geht, aber ich glaube, man kann es eigentlich ganz gut verstehen. So. Im Hintergrund klirrt es auch manchmal am Anfang, aber Gott, that's life, das ist ja gerade das Motto unseres Podcasts. Wir treffen die Leute da, wo die Biere entstehen und da ist es auch mal laut.
Ich bin Katharina, eine der drei Gründer von Berlo und...
Hallo, ich bin der Michael, auch Mitgründer.
Genau, schön, dass wir hier sind.
Toll, dass
wir kommen durften, dass ihr spontan Zeit habt. Unser erster Podcast Berlin-Ausflug hier bei euch. Und im Grunde seid ihr für mich so ein bisschen, wie gesagt, wir kommen ja aus Hamburg. Und also wenn ich mir euren Werdegang so anschaue, habe ich so das Gefühl mit so ein bisschen Start-up-Feeling dabei und so. Strategie, aber auch ganz viel Start-up-Feeling. Das ist schon irgendwie so ein typisches Berlin-Ding hier. Ist das so?
Also Start-up-Feeling haben wir auf jeden Fall dabei, aber das ist ja auch irgendwie normal, wenn man so was Kleines, Neues gründet, egal ob das jetzt Bier ist oder vielleicht was anderes, also deswegen, es ging schon sehr dynamisch und wild zu, würde ich sagen, die letzten 4, 4,5 Jahre.
Ich glaube, also Berlo heißt ja auch Berlin und wir fühlen uns, glaube ich, alle wohl in Berlin. Mhm. Und ob das jetzt Berliner Flair oder Stil ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, es präsentiert uns alle ganz gut.
Ihr seid jetzt fast fünfjähriges im Mai, ne?
Also wir haben im Juli gegründet, okay. 2014, und hatten im November 2014 so die ersten zwei Biere raus. Also okay. Ich sag gerade immer so 4,5 Jahre.
Aber im Januar dieses Jahres hattet ihr immerhin zweijähriges hier in diesem Brewhouse,
das
oder?
Stimmt, ja. Das stimmt, im Januar 2017 haben wir hier eröffnet und wir wussten nicht wirklich, was wir tun. Das war sehr, sehr spannend. Also auch der ganze Bauprozess hier mit dem Brewhouse, der hat uns eigentlich 2016 komplett in Beschlag genommen, würde ich sagen.
Und, ja. Ein halbes Jahr später haben wir im Biergarten den ersten Geburtstag gefeiert. Da feiern wir jetzt zum dritten Mal, dritter Geburtstag, drittes Mal Brewfest, wo einige tolle Brauereien zu uns kommen.
Super. Ja, nee, also Gastronomie war auf jeden Fall nochmal so eine zweite, so ein zweites Abenteuer, das da auf jeden Fall noch dazu kam.
Habt ihr das von vornherein im Kopf gehabt?
Nee, nicht wirklich, ehrlich gesagt. Also wir dachten immer, wir wollen vielleicht einen kleinen Taproom zu einer. Wir haben ja ohne eigene Brauerei gestartet, haben ja als klassische Gypsy-Brauer gestartet und hatten...
Na, gestartet sind wir in der Klosterbrauerei Neuzelle und in Landsberg in Halle an der Saale. Gerade sind wir nur noch in Hartmannsdorf, wo wir unser alkoholfreies Naked machen, weil die einen Tunnelpasteur haben und das halt thermisch behandelt werden muss. Das können wir leider in Spandau gerade im Craft-Zentrum noch nicht. Aber Ziel ist es, irgendwann 100% in Berlin zu brauen.
Genau, also Ziel war immer die eigene Brauerei und dazu vielleicht eine kleine Bar und daraus ist dann das geworden. Das war ganz spannend. Und jetzt ist Gastronomie auf jeden Fall einfach ein Teil von uns und werden wir auch noch weiterführen. Das ist ganz spannend.
Ja, ihr habt ja auch einen zweiten gastronomischen Point in der Stadt, der natürlich ein bisschen, also es klingt jetzt so böse, aber simpler ausfällt, ein bisschen klassischer vielleicht mit Bier und Schicken, genau. Bier im KDW.
Ja, haben wir im Juni letzten Jahres dann eröffnet und es war ganz spannend für uns. Also wir haben uns dann so mit dem KDW so langsam angenähert und die wollen, wir haben ja diese berühmte Feinkostetage da im sechsten Stock, die jetzt nur noch die sechste heißt, wo sie sich halt auch so ein bisschen verjüngen wollen. Und wir haben halt überlegt, Mensch, was für ein Konzept passt dahin von uns? Wir können nicht das Brewhouse-Konzept da eins zu eins rüberbringen, erstmal vom Platz schon nicht. Das ist eine winzige Küche dort und zweitens würde das wahrscheinlich auch zu komplex sein, ne? Wenn man irgendwie da einfach mal kurz was essen möchte und sich hinsetzen möchte. Und der Grund, warum wir Chicken und Bier gemacht haben, ist, dass bis vor 3 Jahren dort tatsächlich ein Hühnchengrill war und das Stammpublikum sich eben seit 3 Jahren beschwert, wo denn dieser Hühnchengrill hin ist. Und dann dachten wir, Mensch, also um quasi das Stammpublikum so ein bisschen abzuholen, bringen wir den Hühnchengrill zurück, aber in besser. Und was könnte besser passen als Hühnchen und Bier? Das ist ja eine fantastische Kombi.
Ja, natürlich. Ja, zumindest passt es. Wir sind bei dem gemüsebasierten Ansatz ja sehr bei euch hier, weil wir sind Vegetarier insofern.
Sehr gut.
Ne, würden wir das tatsächlich bevorzugen. Ich finde bei euch ganz spannend, ihr habt euch ja sozusagen als Vierermannschaft gefunden über die Jahre. Ihr seid zu dritt gestartet, ihr habt gleich mit einem Braumeister sozusagen durchgestartet. Erzähl mal ein bisschen was zu euren einzelnen Rollen im Team.
Genau, also ein Dreierteam.
Also es ging eigentlich mit dir los, so die Idee, oder?
Ja, also erstmal zu den Rollen kurz. also ich kümmere mich vor allem so um Marketing, Vertrieb, um eigentlich neue Ideen, die wir auch reinbringen, neue Projekte. Christian, der Dritte im Bunde vom Dreierteam damals, also macht eher so Finanzen, wäre so ein bisschen strategische Dinge. Micha?
Ich darf alles mit dem Bier machen, vom Einkauf der Rohstoffe bis hin zu neuen Rezepten. Ein bisschen Lager und Logistik mache ich auch noch mit. Genau, und dann haben wir den Ben noch, der halt kulinarisch uns super betreut.
Ja. Und super. Nee, Ben war super, als er dazugekommen ist. Also war eigentlich, haben wir uns auch so angenähert über die Zeit. Er sollte uns eigentlich nur beim Food-Konzept quasi beraten und das Food-Konzept hierfür entwickeln. Und das hat dann so gut gepasst in der Zusammenarbeit.
Assimiliert.
Genau.
Wie die Bierkork.
Das passiert bei uns immer. Nee, dass er jetzt am Anfang ja noch in der Doppelrolle Chefkoch und Geschäftsführer und jetzt mittlerweile steht er nicht mehr in der Küche und kümmert sich eben nur noch um die Weiterentwicklung der Gastronomie und, also das heißt nur, vor allem darum und ist auch ein ganz wichtiger Teil des Teams geworden. Also wir beraten uns auch in allen anderen Belangen, nicht nur wenn es um die Gastro geht.
Ihr seid ja auch du und Ben, ihr seid Geschäftsführer hier, oder?
Genau,
offiziell.
Ja. Wobei Ben sich schon um den operativen Teil kümmert. Also ich versuche mich da so gut es geht rauszuhalten. Das heißt, ich muss hier abends nicht hinterm Tresen stehen, bis der Letzte geht. Ich bin natürlich oft hier, aber ich halte mich da so aus dem Operativen eigentlich raus und bin so eher so ein bisschen bei strategischen Fragen oder den größeren Fragestellungen mit dabei. Zum Beispiel auch bei den größeren Fragestellungen, ob ihr denn das Craft Beer Zentrum, das Craft Zentrum ganz übernehmt, was ihr ja getan habt, oder? Im letzten Jahr.
Genau,
das steht wahrscheinlich dann über deinen Schreibtisch, unter anderem.
Unter anderem, aber da waren wir natürlich alle auch dran beteiligt. Das ist natürlich auch ein Riesenprojekt für Micha, der da auch 3 Tage die Woche vor Ort ist.
Ist ein großes Projekt, super spannend. Wir haben ungefähr vor 13 Monaten den ersten Sud dort gemacht und es war halt ein langer Prozess, das Sudhaus in Betrieb zu nehmen. Die Abfüllung und sind jetzt ganz froh, dass wir da aktiver werden können und fast 100% unseres Biers brauen können. Also bis auf das Naked haben wir jetzt wirklich alles rüber verlagert und sind da jetzt quasi.
Das heißt, was hier noch steht, ist Hofbier?
Also
hier
Fassbier.
Fassbier, okay.
Also unseren kompletten Fassbierbedarf decken wir hier.
Okay.
Wir haben auch mal Kollaborationsbiere hier oder dort. Das ist immer je nachdem, ob das auf Flasche gefüllt werden soll oder nicht.
Das heißt aber auch Biere, die ihr auch auf Flasche füllt, braucht ihr da und hier? Also
wir brauen dann hier einen Sud Pale Ale, der geht komplett aufs Fass. Ja. Und in Spandau brauen wir dann einen Sud Pale Ale, der geht komplett auf Flasche.
Okay.
In der idealen Welt manchmal.
Schmecken die unterschiedlich?
Also technologisch sind die Brauereien etwas unterschiedlich. Ja. Also wir separieren zum Beispiel das Pale Ale oder alle Biere in Spandau. Haben wir hier nicht die Möglichkeit, aber wir versuchen es so nah wie möglich zu machen.
Und im Craft-Zentrum, also die Idee wird auf jeden Fall bestehen bleiben, dass auch andere weiterhin dort brauen können. Also haben da noch einige Kunden, die wir auch dann weiterhin betreuen. Viacheck braut dort gerade. Steamworks wird jetzt dort die Biere für den europäischen Markt brauen. Also ist ganz, ganz spannend für uns auch die Zusammenarbeit auf jeden Fall.
Der eine oder andere wird dann wahrscheinlich auch hier wiederum am Gleisdreieck am Hahn landen, oder? Steamworks habe ich hier gerade eben
schon gesehen. Könnte ab und zu mal passieren.
Dass der eine oder andere Collab da auch rauskommt.
Das war vor anderthalb Jahren auch schon der Fall. Ich glaube, wir Canada Day haben wir gleich in unserem ersten Sommer haben wir hier einen Canada Day mit Steamworks Bieren gemacht. Also wir haben uns schon früh kennengelernt und sehr gut verstanden.
Mit Steamworks ist echt eine tolle, lange Freundschaft jetzt mittlerweile und wir machen jetzt auch gerade wieder eine Collab, haben wir noch nirgendwo erzählt.
Oh mein Gott.
Und die wird dann eben auch nach Kanada gebracht. Also wir waren jetzt im Dezember zum Beispiel eine Woche drüben in Vancouver und Micha und Mario, unser anderer Brauer dort, haben die Rezepte dann eben gelernt und sich mit dem Brauteam da auch verständigt. Und dann war eben auch schon Bier von uns am Hahn im Steamworks Brew Pub in Vancouver. Das war schon ziemlich cool.
Das ist schon ganz lässig, wobei ihr exportiert ja sowieso, ne? Ihr habt einen bestimmten Anteil, waren es 50%, habe ich glaube ich gelesen?
Ungefähr, genau. Aber also davon eigentlich fast alles in Europa. Ne? Das sind eigentlich so eher die Nachbarstaaten. Frankreich, Schweiz, ein bisschen Schweden, das sind so die größten. Und ja, aber jetzt mit Kanada, gucken wir mal, wie sich das noch entwickelt.
Ihr seid tierisch fleißig. Wenn ich hier stehe, sehe ich unglaublich viele Biere. Vor uns steht unter anderem, das magst du diesen Titel nochmal sagen, das ist so schön gesagt.
Take me to bed or lose me forever. Nochmal dazu die...
bitte, das ist eine so schöne Geschichte.
Also, das ist ein Zitat aus Top Gun und das haben wir zu Ehren unseres neuesten Brauteam-Neuzugangs-Mitglieds so genannt. Und zwar heißt er Maverick. Also wirklich so. Es ist echt ein super Name und deswegen kam dieses Top Gun-Zitat und das nächste Double IPA, das wir dann jetzt brauen, wird dann Show Me The Way Home, Honey heißen, weil das war dann der zweite Satz in Top Gun, der diesem ersten folgte.
Eine wunderschöne Geschichte, die wir nicht unterschlagen wollten. Da wird fast genau. Das Himbeer-Basilikum Berliner Weiße ein bisschen öde vom Titel. Jedoch muss ich sagen, von der Optik grandios, mit dieser wunderschönen, schrillen Himbeerfarbe.
Ja, wir hatten die letzten zwei Sommer immer unterschiedliche Berliner Weiße mit Fruchtpüree vergoren. Das heißt, da ist kein Sirup drin. Da ist wirklich die Frucht drin. Und wir haben uns für dieses Jahr vorgenommen, vier verschiedene Fruchtweißen zu brauen. Die ist jetzt noch aus dem letzten Jahr. Zur Biergarteneröffnung wird nochmal eine neue kommen, eine Mango-Maracuja Berliner Weiße, die dann auch das erste Mal auf die Flasche kommt.
Also ich muss sagen, vom Geschmack, das schmeckt echt nach Sommer. Und mit dieser Basilikumnote ist das der Hammer, tatsächlich. Jetzt probiert er auch mein Sauerbier, es ist soweit.
Ich trinke das gerade auch. Also das ist irgendwie mein Go-To.
Ich glaube auch, die Optik spricht viele an. Das ist ja jetzt als Bier so vom Weiten nicht zu erkennen, weil es halt Bier untypisch ist. Aber ich glaube gerade, wir hatten auch eine mit Erdbeere, die war halt dann pink. Und ich glaube, das wirkt, spricht an.
Und schmeckt auch, wie gesagt.
Ja, das ist das Wichtigste.
Das sind nur zwei von den vielen, die ihr gerade habt. Wie viele habt ihr gerade am Hahn? Ich muss
dir
selber mal durchsehen.
Wie viele Hähne
habt ihr? 20 Hähne.
Okay. Wir haben 20 Hähne, wobei wir versuchen, mehr 10 selber zu bespielen und einen Teil durch deutsche und durch internationale Brauer zu bestimmen.
Ich fürchte, wir haben gerade 13 Biere am Hahn.
Ja, also sind auch Kollaborationen dabei.
Genau.
ihr seid recht fleißig. Eigentlich habt ihr 6 Standardbiere. Von Anfang an hattet ihr ein helles dabei.
Genau.
Was ja sehr visionär ist, weil das ist ja gerade so ein Thema, das wieder reinkommt.
Das war ganz spannend am Anfang. Genau, wir haben mit unserem Hellen und dem Pale Ale gestartet. Und das Helle war damals die Entscheidung, weil wir gesagt haben, wir brauchen unbedingt ein Bier, das den deutschen Biertrinker noch abholt und neue Leute auch an das Thema Craft Beer dann heranführt und vielleicht darüber dann sagt, Mensch, dann probiere ich mal dieses Pale Ale, was auch immer es ist. Ja? Und das war ganz lustig, weil ich weiß noch, dass wir damals so in der Craft Beer Szene oder wenn man jetzt so in die Craft Beer Bars ist, hieß es immer, ach, das Helle ist ja gar kein Craft Beer. Das kam eigentlich immer so als Reaktion und wir mussten uns da immer fast so ein bisschen verteidigen. Und
öder Scheiß.
Jetzt, glaube ich, merken viele, dass das schon wichtig ist. Es heißt ja nicht nur, weil es irgendwie ein Ale ist, ist es Craft Beer, sondern es geht ja eigentlich insgesamt an die Herangehensweise und klar, an die Brauart. Und
das ist natürlich für viele, wenn du mit Leuten, die sich dann nicht auskennen, die haben dann maximal Pale Ale oder IPA gehört.
Ja.
Und muss man sich halt einfach dran gewöhnen.
Ja. So ein Helles ist ja für so einen Brauer auch eine Herausforderung, ne? Weil zum IPA, wo du ja mal experimentieren kannst mit Hopfen und ist es natürlich beim Hellen.
Ist sensibel. Man sagt halt, eine Brauerei wird oft auch am Hellen oder am Pilz gemessen. Also wenn man das gut brauen kann, das ist so eher Champions League, das ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Aber auch da kann man verrückte Hopfensorten nehmen. Also wir haben jetzt bei uns jetzt nur deutsche Hopfensorten. Aber also ich finde das Bier super rund. Die Biergartenbesucher mögen das auch sehr. Also es ist unser Topseller vom Fass. Und ich finde das sehr harmonisch und rund. Und es ist, könnte sein, dass es das mein häufigstes Feierabendbier ist. Weil es halt am einfachsten ist und es muss ja nicht immer ein kompliziertes Bier sein. Mhm. Manchmal darf es auch ein helles sein.
Und man kann 2-3 trinken, ohne den Kopf zu bewegen.
Ich habe es versucht. Keinen Kopf gehabt.
Wie oft kriegst du einen Kopf, auch von anderem Bier?
Nicht so häufig.
Na, siehst du, dann ist das keine Vergleichsgröße.
Also ich hatte es aber am Samstag jetzt, Sonntag, also war ein Bier zu viel auf jeden Fall. Habe ich so für mich im Nachgang
festgestellt. Das letzte Bier war schlecht.
Ja, da war kein Berlo dabei.
Aber sonst bin ich also immer sehr beeindruckt von Micha. Also wir arbeiten jetzt wirklich seit fast 5 Jahren zusammen. Und also du stehst immer irgendwie um 6 Uhr auf der Matte, egal was am Abend vorher noch war. Das ist schon, bist ja noch ein bisschen jünger.
Wie alt bist du?
31.
Mitte 30 habe ich bei dir gelesen.
Ja, genau Mitte 30.
Man wird am Hellen gemessen, sagst du, das heißt, du wolltest gleich die Champions League. Ihr wolltet gleich hoch hinaus mit dem, was ihr hier macht.
Also, man kann halt viel durch Hopfenaromen auch verstecken. Mhm. Deswegen gerade viele Hobbybrauer starten halt auch mit Kaltkopfenbieren. Das ist ja auch legitim. Das denke ich, für mich ist es halt ein bisschen einfacher, weil man durch die Hopfenaromen viel maskieren kann, also Gärungsfehler zum Beispiel. Und wenn man bei einem Hellen einen Fehler macht, dann sieht man oder schmeckt man den halt direkt. Ob das jetzt Oxidation ist oder halt Gärungsnebenprodukte, die man dann rausschmeckt. Das kann man halt bei einem IPA noch ein bisschen verstecken. Bei einem Hellen schmeckt man das direkt.
Ja, deshalb, also, ihr wolltet gleich wo hinaus, ich sag's doch.
Nein, ich glaube, das war die richtige Entscheidung, von Anfang an mit auf so ein Bier zu setzen. Also, wir haben auch einen Pilz, das wir aber noch nie in der Flasche haben, das brauchen wir jetzt mal, beziehungsweise das wird auf verschiedene, wir machen ja das offiziell KDW-Pilz zum Beispiel, das ist das, wir machen, wir haben ja Pilz mit CBD-Hanf auch. Also das ist quasi unsere Pilzbasis. Aber so als pures Pilz haben wir das noch nicht in die Flasche gebracht. Weiß ich jetzt nicht, ob wir jetzt zwei Untergärige brauchen gerade. Du hättest das gerne in der Flasche, ne?
Ich hätte es gerne, obwohl wir
damit
auch...
Damit du zu Hause nach Feierabend trinken kannst.
Also wir haben gerade auch in der Flasche eine hohe Vielfalt. Aha. Das ist natürlich auch... für mich schwierig macht, da mehr lieferfähig zu bleiben. Umso mehr Biersorten wir haben, umso komplexer wird es dann natürlich auch im Gärkeller.
Aber es ist bei euch ja tatsächlich so, was euch ja von dem klassischen, also ich sag jetzt mal gemein klassischen Ding, wir kommen aus einer ganz anderen Ecke und haben Bock, ein Bierlabel zu machen, unterscheidet ist ja tatsächlich, dass ihr sehr früh einen Brauer dazu genommen habt.
Also was heißt dazu genommen? Wir hätten das nicht ohne Brauer gemacht.
Aber das machen ne? ja viele ja, ohne Brauer. Das dass sie halt sagen, wir haben Ideen, wir kommen so ein bisschen aus der Hobbybrauecke. Also ja. jetzt die Sache mal bösartig.
Die Brauer in der Brauerei, wo sie entsprechend dann brauchen. Halt
wir kommen aus einer Werbeagentur, irgendwie haben zu Hause mit dem Braumeister ein paar Ideen sortiert und denken, wir machen jetzt ein Bierlabel und dann gehen wir auch nach Hartmannsdorf und die brauen das für uns. Den Braumeister brauchen wir ja gar nicht.
Also die... Die Idee stammte ja so von
bei dieser stark verknappten und leicht polemischen Darstellung.
Ich habe es jetzt mal ganz schnell zusammengefasst.
Ja. Hier gibt es ja mehrere, die so herangehen. Ja. Auf jeden Fall.
Bei uns war es halt so, Christian und ich, wir kannten uns aus Studienzeiten und sind beide unabhängig voneinander eigentlich auf das Thema Bier gekommen. Ich stand gerade zwischen Jobs, wusste nicht ehrlich gesagt so ganz, wie es weitergeht und war so, oh, ich möchte nicht mehr in ein großes Unternehmen zurück und für einen Konzern arbeiten. War auf Reisen in Australien, fand Craft Beer so toll. Christian wollte sich eigentlich ein Vater-Sohn-Hobby zulegen, er wollte sich mit seinem Papa das Brauen beibringen. Die hatten schon so einen Speidel Braumeister gekauft und ganz viele Bücher, haben bis heute immer noch kein Bier zusammen gebraut. Und dann haben wir uns getroffen und haben gesagt, ach Mensch, spannendes Thema und haben auch... gar nicht, also wussten gar nicht, dass es schon losgegangen ist in Deutschland. Ja, haben wir erstmal so ein bisschen recherchiert und gesagt, Mensch, da gibt es ja schon einige, weil das war so, wie gesagt, Anfang 2014, das musstest du schon wissen. Also da musstest du schon danach suchen.
Da hatten wir mit Lemke, seit 1999 ist er, glaube ich, am Start, hier schon ein Vertreter.
Ja.
Er war ja noch relativ einsam und hatte, glaube ich, noch nicht diesen, also der Begriff war, glaube ich, noch nicht so geläufig,
genau.
dass man den überhaupt so genannt hat.
Hat er dann auch noch mal andere, ich glaube, 1999 hat er eine wahnsinnige Vielfalt gehabt, dann ist er erstmal, glaube ich, ein bisschen wieder zusammengeschrumpft und dann auch um die Zeit ungefähr. Ne? Ja. Also das war, Schoppe gab es, Brubaker gab es, Heidenpeters war schon da, Vagabund, also es war schon, gab schon ein paar tolle Vorreiter. Und dann dachten wir, okay, also wenn wir das jetzt zu zweit machen und uns ein paar Bücher durchlesen, dann bleibt das, glaube ich, ein kleines Hobby. Und dann brauchen wir ein bisschen lustigen Bier für unsere Freunde und das war's. Und dachten aber schon, Mensch, also irgendwie, wir haben da gerade so Spaß und Begeisterung an dem Thema gefunden.
Wir haben so viele Freunde.
Genau. Und dann haben wir gesagt, na gut, also wenn, müssen wir das schon, müssen wir uns die Kompetenz schon ins Gründerteam holen. Und so sind wir an die VLB gegangen und dann haben wir Micha dort kennengelernt.
Hast du dich durch diesen Ausland gleich angesprochen?
Den berühmten.
Nein. Junger Brauer zum Mitreisen.
Ja, ich war damals
halt, du nicht gerne selbst?
Ich war damals wissenschaftlicher Mitarbeiter an der VLB und habe eine Ausbildung gemacht, habe als Brauer gearbeitet, dann ein Studium und wollte dann aber wieder zurück zum Bier und wollte auch wieder Bier brauen und nicht nur in der Theorie damit zu tun haben.
Ja, und der berühmte Aushang, über den immer der, kann man vielleicht mal sagen, der war echt lustig, weil wir hatten ja noch keinen Namen. Wir dachten, das muss ja jetzt irgendwie sich ganz gut anhören. Und wir hatten damals die Internetdomain megabier.com. Tatsächlich gehört uns immer noch. Und dann stand da Megabier. Und dann waren irgendwie so sämtliche Phrasen des Startup-Bullshit-Bingos, die man sich vorstellen konnte. Flache Hierarchien, genug Raum zur Entwicklung, bla bla bla. Also
wirklich, das ist für mich
ein klarer Grund, sich irgendwie nicht zu melden.
Ich kann ja mal gucken, was.
Haben sich einige gemeldet? Ja.
Nee, das sollten wir vielleicht einrahmen.
Irgendwo anhängen. Das stimmt. Ja, ja.
Das gehört zum Gründungsmythos.
Das stimmt. Das
ist eigentlich echt sehr schön.
Das stimmt.
Das ist ein wunderschöner Name. Den habt ihr dann ja glücklicherweise geändert.
Ja. Das stimmt.
Und offensichtlich hast du die Probezeit auch überstanden. Also ihr gegenseitig habt eure Probezeit überstanden.
Ich glaube, wir verstehen uns seit dem ersten Tag sehr gut.
Ja.
Ich glaube, wir sind alle komplett unterschiedlich, aber das macht es, glaube ich, am Ende aus.
Ich denke auch, dass immer, wenn alle das Gleiche können, ist immer doof. Also außer es können alle alles, dann ist gut, aber...
von den Kompetenzen glaube ich auch, dass ihr euch da super ergänzt. Bisschen zu dem letzten, der ins Spiel kam, für diese Destination, bis hin zur Küche. Ich habe eine lustige Geschichte gelesen, auch der Aufbau dieses Gebäudes, was übrigens eine kleine Hamburg-Geschichte ist, weil es sind ja tatsächlich Container aus Hamburg, da schlagen wir den Bogen zu unserer Stadt, ist energetisch ausgerichtet oder ihr habt einen leicht esoterischen Faktor auch in eurem Team. Richtig.
Christian ist unser CEO. Chief Esoteric Officer.
Sagen wir es so, das ist, ja, das ist, jeder bringt so ein bisschen seine Verrücktheiten hier mit rein und darf das, ja, und jeder darf so, hat so ein bisschen seines Plans und das ist eben Christians Sache und nee, er war gar nicht auf der Waldorfschule, oder? Nee, er war nicht, aber seine Kinder kommen da jetzt hin. Auf jeden Fall, wird da ab und zu mal ein bisschen was
berechnet auf jeden Fall nicht.
Oder aber haben wir hier was? Haben wir das Gelände? Nee.
Nee.
Nicht.
Also wir bereiten das unser Wasser ganzheitlich auf.
Nee, und manchmal wird...
Ich habe irgendein so ein esoterisches, es kann sein, dass es die Wasser,
das Wasser
ist.
Ich glaube, es war
so eine Seitennotiz, auch nicht wahnsinnig, also eher so klein, aber Seitennotiz.
Nee, wir nutzen hier im ganzen Gebäude Leogant Filter und da jagen wir das ganze Wasser durch, also sowohl Brauerei als auch, was man hier, das gefilterte Wasser auf den Tisch bekommt, als Tafelwasser, als auch, womit wir kochen. Also ja, aber das gehört halt hier so ein bisschen mit dazu, aber es ist nichts, wo wir irgendwie dogmatisch mit
jeder
umgehen
darf,
würden.
Jeder darf seinen Spleens ausgeben.
Genau.
Was ist denn deiner als Raummeister hier?
Also ich mache das halt alles mit und freue mich da auch immer sehr drüber. Wir werden nächste Woche oder in zwei Wochen mal eine Figur töpfern, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich freue mich schon drauf, das mit Christian zusammen zu machen. Ich einen speziellen Spleen habe ich jetzt keinen, würde ich sagen. Weiß ich nicht. Vielleicht fällt dir einer ein. Ich habe zum Winter immer gerne einen Weizen-Doppelbock, den mag Katharina nicht so. Ich brauche auch gerne mal deutsche Bierstile, die gerade vielleicht nicht gerade so innen sind.
Zum Beispiel?
Wir haben jetzt zum Beispiel einen Weizen-Doppelbock dran. Das ist halt für Sales-Team dann manchmal nicht ganz so einfach, das unter die Menschen zu bringen.
Aber es ist echt interessant, wieder zum Thema Namen. Also wir hatten den letztes Jahr schon gebraut, weil wir eigentlich einen natürlichen Eisbock draus machen wollten. Und dann wurde es irgendwie auf einmal warm. Und letztes Jahr hing der hier als Weizen-Doppelbock am Hahn und war ein Ladenhüter. Also das Ding hat sich wirklich nicht verkauft.
Das war vorletztes Jahr. Letztes Jahr
haben wir es gemacht. Weizen-Doppelbock kann auch eine schöne Sache sein.
Ja, ja.
Und ich bin ein großer Fan davon.
Haben wir nochmal einen gebraut und jetzt heißt der Bavarian Blowout und läuft. Also so viel, ja, so ein bisschen Marketing braucht es am Ende
dann doch,
doch,
ne?
Oder ein bisschen Überlegung, das ist immer ganz spannend.
Okay. Na, wie viele Hektoliter seid ihr jetzt eigentlich insgesamt, die hier so Ausstoß bei dem Ganzen, was hier so durchläuft?
Wir haben 7.500 haben wir gemacht letztes Jahr.
Ich hatte gelesen, ihr hattet 8.000 angepeilt.
Ja. Das haben wir wohl irgendwo gesagt.
Knapp ja. Drunter. Was hätte ich jetzt 8.000 sagen
können? Ja. Nein, Ehrlichkeit ist ja am Anfang gesagt, ne? Ja. Ehrlich sein. Und 2019, was peilt ihr da an?
Gucken wir mal. Also es soll natürlich, also ich meine, ein bisschen wachsen wollen wir auf jeden Fall natürlich in 2019.
In Hamburg kann ich das einordnen, hier nicht so. Wo steht ihr da so, wenn man das so, wer wie viel Ausstoß hat in Berlin? Wo seid ihr da, wenn man gucken würde?
Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau. Also es ist nicht so, dass wir alle irgendwie alle 3 Monate unsere Ausstoß zahlen.
Ja, man weiß ja ungefähr, wer wie viel ungefähr macht,
ich glaube, wir sind da schon von den Craft-Brauern ziemlich weit oben. Mhm. Stone macht sicherlich mehr für den ganzen europäischen Markt.
Ich glaube, es gibt viele, die so in der Region sind. Ich glaube, so ein Brauers Lemke, ein Rollberg, von dem man gar nicht so viel hört, aber der sehr viel Fassbier macht.
Okay.
Der also nur Fassbier macht.
Ja. Wollte ich gerade sagen, weil der sagt mir tatsächlich gar nichts.
Ja, der ist auch ganz lange schon hier am Start.
Auch so ein bisschen unterm Radar. Oder ein Hobster Barley, der viel in seiner eigenen Gastronomie auch verkauft. Würde ich so schätzen, dass sie auch so alle vielleicht um die 5.000 Hektoliter sind, plus minus. Schwer einzuschätzen.
Aber so einen wie in Hamburg jetzt Ratsherrn, der 50 macht, sowas habt ihr nicht in Berlin?
Nee, haben wir tatsächlich, also Kindelschuldheim.
Da wollen wir hin. Ich habe mal den Titel gelesen, wird Berlo die führende Brauerei in Berlin?
Das weiß ich nicht. Wer hat denn das getitelt? also wir sind schon relativ umtriebig, glaube ich. Ne? Also wir haben halt dadurch, dass wir eine relativ große Gastro haben, aber natürlich auch in der Gastronomie außerhalb verkaufen, auch im Handel mittlerweile sind, hat sich das schon ganz gut entwickelt.
Ihr seid zuversichtlich.
Wie, also woran kann man das messen führen? Ne? Also das Volumen ist, glaube ich, ist Stone schon eindeutig die größte Craft-Bier-Brauerei in Berlin.
Ja. Die einzuholen wird auch schwer wahrscheinlich.
Nichts ist unmöglich. Die haben schon einen ganz schönen Vorsprung, glaube ich.
Aber die Dinge hier haben eine Dynamik.
Naja, ich glaube, wir machen ein gutes Produkt und das ist stimmig.
Ich glaube, was bei uns so spannend ist, ist, dass wir wir haben eigentlich keinen Masterplan, dass wir jetzt irgendwie sagen, in dem Jahr müssen wir das erreichen und so gehen wir weiter. Also wir waren immer relativ opportunitätsgetrieben. Das heißt, es sind immer Sachen einfach, also Möglichkeiten auf uns zugekommen. Ja? Also als wir auf das Gleisdreieck hier aufmerksam wurden, da waren wir gerade in Prenzlauer Berg an irgendwie 1-2 kleinen Locations dran und dachten, ach, da stellen wir unsere kleine Anlage rein. Ja? Und also wir denken immer mit den Möglichkeiten, die kommen. Und wachsen dann halt daran und machen es irgendwie möglich. Und sind aber dann auch gerne so enthusiastisch und verlieben uns dann auch in Dinge, dass wir auch das dann halt auch noch machen müssen oder möchten, was dann manchmal auch ein bisschen anstrengend ist, aber ja.
Also wird dann aus der kleinen Anlage im Prenzlauer Berg eine 20-Hektar-Anlage, Liter-Anlage hier in diesem Gleisdreieck, was ja übrigens ein tolles Gelände ist. Ne? Das ist ja schon sehr besonders, wenn man hier rausfährt.
Das ist wunderschön hier. Also gerade wenn man da mal im Biergarten sitzt und irgendwie so die zwei U-Bahnen sich kreuzen und
wahnsinnig U-Bahn.
Ja, ist echt toll.
Das ist Berlin.
Ja, aber auch so ein, ich finde so ein neuer Teil Berlin auch, ne? Es ist nicht so dieses typische Kreuzberg, Neukölln, sondern es hat hier so ein bisschen was von Brooklyn irgendwie mit den U-Bahnen, auch mit diesem modernen Park. Also es ist nochmal was, ja. Unser Berlin, so, ja, schön. Ja, wir sind, glaube ich, sehr, sehr gerne hier.
Wir freuen uns über jeden Monat, den wir länger bleiben dürfen.
Ja, ja.
Stimmt, das kommt ja noch dazu, ne?
Ja, irgendwann müssen wir weg. Das wussten wir von Anfang an.
Aber deswegen auch das Konzept, dass man das hier wieder abbauen kann.
Genau, deswegen die Container. Also sonst würde man, glaube ich, an so einen Standort niemals rankommen. Das gehört hier in der privaten Immobiliengesellschaft. Hier ist ein riesiges Bauprojekt geplant, 5 große Bürogebäude. Ich glaube, 20% Bausumme des Potsdamer Platzes. Also das ist hier echt eine große Nummer, und wir sind eben nur deshalb hier drauf gekommen, weil wir gesagt haben, Mensch, komm, wir entwickeln euch ein Konzept als Zwischennutzung und bespielen das hier. War damals ehrlich gesagt auch ein bisschen kamikaze-mäßig, also sehr riskant, weil wir einfach nicht wussten, wie lange können wir hier bleiben. Wir hatten da Klauseln im Vertrag, also wir hätten auch uns jederzeit wieder hier runterschmeißen können, aber wir hatten dann irgendwie so, wir haben uns so in diesen Ort verliebt, in die Idee, und haben dann irgendwie auf gutes Karma gehofft und gesagt, naja, Bauprojekte in Berlin dauern ja ab und zu mal ein bisschen länger.
Davon habe ich noch nie gehört.
Und es schaut so aus, als ob sich das Risiko jetzt auch auszahlt. Also wir hätten eigentlich ursprünglich dieses Jahr schon weggemusst. Und ich denke, wir reden hier noch von 3-4 Jahren auf jeden Fall. Also wir sind jetzt erstmal beruhigt, und dadurch, dass wir in Spandau eben auch den Rest der Produktion haben, also wir sind auch nicht nur hier auf die Braustätte angewiesen. Das heißt, selbst wenn wir jetzt umziehen müssten, gibt es noch Berlo, zum Glück.
Ja, das ist eigentlich ganz geschickt gemacht. Wie viel Geld habt ihr in die Hand genommen für diese Geschichte hier?
Ach, das erzählen wir immer nicht so, aber mehr als wir gehofft und gedacht und geplant hatten.
Es ist immer mit Bauprojekten in Berlin.
Ja, und das Verrückte hierbei war noch, dass uns niemand sagen konnte.
Auch mit der
Elfie. Stimmt. Nicht so viel.
Aber immerhin, wir haben
ja. Nein, das Verrückte hier war, dass uns niemand sagen konnte, was das kostet. Weil noch niemand ein Containergebäude in dieser Komplexität gebaut hat. Ne? Mit voller Brauerei, mit voller Gastronomie, mit Bürogebäude drin. Und wir haben dann immer so gerechnet, so, was kostet ein Container? Okay, 38 Stück, was brauchen wir dann noch? Und die Brauanlage?
Ja.
Und es war wirklich, also wir saßen da echt 5 Monate lang im Raum mit Haustechnikplanern, Statikern, Architekten, und keiner ist mit einer Zahl rausgerückt, weil sie sich alle nicht getraut haben. Und in der Zwischenzeit mussten wir aber Mietvertrag unterschreiben, wir mussten eine Bankfinanzierung sichern, wir haben die Brauanlage anzahlen müssen. Also das war echt alles mit einer sehr heißen Nadel gestrickt, und haben dann auch gemerkt, ja, das haben wir knapp verschätzt, und mussten dann echt so eine Mischfinanzierung on the go machen. Also das heißt, wir hatten hier anfangs eine Bankfinanzierung und haben auch ein paar Business Angels mit eingeholt und haben dann gemerkt, das reicht hinten und vorne nicht, und haben dann zum einen haben Fördermittel hier auch bekommen für den Standort, haben Leasing gemacht für das ganze Gastro-Equipment. Ja, also haben wirklich alles angezapft, was irgendwie ging.
Das hört man immer wieder bei irgendwie Bauprojekten, wenn man von vornherein sagen würde, was es kostet, würde es keiner bauen.
Ja, keiner hätte es getan. So. Das wäre ja schade, wenn der Wert ja gar nicht.
Ich glaube, das hätten wir auch nicht gemacht, ehrlich gesagt.
Ich meine, wie viele Plätze habt ihr hier? Klein ist das Areal ja hier.
130 Sitzplätze innen, und draußen haben wir so um die 350 und erweitern jetzt wahrscheinlich nochmal ein bisschen.
Da braucht es ja echt Durchlauf, damit die Nummer sich in irgendeiner Form auch lohnt für alle Beteiligten, oder? Also hier muss gebraut werden rund um die Uhr.
Im Sommer bleiben die Tanks nicht lange leer. Also wenn der Tank leer ist, wird er gereinigt, wieder voll gemacht. Also Biergartenzeit ist hier für den Brauer schon die anstrengende Zeit. Also.
Wie viele hast du in deinem Team?
Also sind hier am Gleisdreieck ein Festenbrauer, ist meist auch ein Azubi.
Maverick.
Also das ist nicht der Azubi, das ist der Brauer. Mhm. Und in Spandau haben wir momentan einen Braumeister, den Mario, und gerade einen Brauer. Der Thomas wird jetzt fertig mit der Ausbildung, der bleibt dann bei uns als Brauer. Und einen Azubi haben wir dort auch.
Und Veronika?
Und Veronika macht Qualitätsmanagement. Die ist auch, war glaube ich unsere fünfte oder sechste Mitarbeiterin, also ja. Ist auch schon sehr lange dabei.
Und als männlicher Brauer bei uns muss man mit M anfangen, sonst darf man, also Michael, Mario, Maverick, Mattis, Markus, also ist irgendwie,
jetzt kommt noch ein Mats. Ich
weiß auch nicht. Als Azubi.
Du müsstest so eine neue Bewerbung machen, irgendwie so, wo das nochmal mit draufsteht.
Ich denke auch.
Mega Bier.
Das ist genau die Disziplin. Tipp an alle, die hier anfangen wollen, ihr müsst euch leider umbenennen in den Namen.
Die Namensdiskriminierung.
Und vom Braustil, ich kann mir vorstellen, wenn man so viel Durchlauf haben muss, wie du jetzt erzählst, braucht man eine gesunde Mischung, oder? Ich habe mal gelesen, du hast gesagt, unsere Biermarke ist auf jeden Fall nichts für Bier-Nerds. Aber wie würdest du genau euren Stil beschreiben? Welches Spagat fährst du hier?
Habe ich das mal gesagt? Nicht für Beanels? Also, die sind auch herzlich willkommen.
Ich habe mich vorbereitet, das wollte ich mal damals spielen.
Die sind auch herzlich willkommen. Ich glaube, wir haben auch tolle, spannende Biere, die man auf jeden Fall nicht den ganzen Abend trinken kann. Also, wir haben hier das Blood of Roses, halt eine Champagner-Berliner Weiße. Das ist, glaube ich, was Besonderes. Das ist ein Imperial Stout. Also, es sind schon auch experimentelle Biere dabei. Aber ich glaube, am Ende freut man sich auch mal über ein helles, wenn man dann die anderen alle durchprobiert hat.
Also es ist eine Mischung.
Ja. Total. Also, ich glaube, die experimentellen Biere bauen wir auch immer weiter aus. Jetzt dadurch, als wir noch Gypsy-Brauer waren, war das schwierig, weil dann musstest du halt immer irgendwie mindestens 50 Hektoliter dort brauen. Und wenn dann mal irgendwie was in die Hose geht oder zu experimentell ist, dann tut es richtig weh. Und jetzt machen wir aber eigentlich sehr viel mehr verrücktere Sachen. Ich glaube, was...
Zum Beispiel mit Hanf.
Genau, wir haben CBD-Pilz, was auch gerade am Hahn ist, was ich euch noch empfehlen kann. Was wir zusammen mit einer amerikanischen Hip-Hop-Band gebraut haben. Wo wir Bio-Hanf aus Brandenburg mitverarbeiten. Also CBD-Hanf. Also eher die beruhigenden Bestandteile des Hanfes. Da ist kein CBD drin. Ne? Und ja, hat super Spaß gemacht, auf jeden Fall dieses Bier zu brauen. Ich hoffe, es dreht sich weiter und wir können das weiter brauen.
Ihr habt ja auch auf Flasche ein Double Dry Hopped Bier mit Hanf.
Ne? Genau, das Down. Das war das zweite Bier, was wir mit denen zusammen gemacht haben. Das sind immer Songs von der Band.
Also Run the Jewels heißen die.
Okay.
Sehr coole Truppe. Die werden auch immer bekannter gerade. Genau. Legend Has It war das erste Bier und dann Down jetzt das zweite. Sehr schöne Kollaboration auf jeden Fall.
Und sie bringt auch die richtigen Namen mit, wie wir festgestellt haben.
Genau.
Im Gespräch sind Namen nicht Schall und
genau. Ja.
In dieser Branche.
Das stimmt.
Das heißt, mit mehr Platz in den Braukesseln steigt auch wieder der Raum und der Spaß an Experimenten.
Ja, halt mit kleineren Braukesseln. Ne? Also wenn wir früher nur in großen Chargen brauen können, dann hat man halt nicht die Chance, ein spezielles Bier zu brauen, weil der Markt noch nicht bereit ist dafür. Und wir hatten mal ein Bier mit einer irischen Brauerei, das hieß Fool's Gold. Das war ein Sour Stout. Das hat sich nicht so gut verkauft und das haben wir dann wirklich lange im Lager gehabt.
Als Rarität dann immer angepriesen.
Ja, wir brauchten dann irgendwann die Fässer. Ja, es gibt halt, also am Ende des Tages bestimmt ja der Kunde, was wir brauchen, und wenn der Lust hat auf experimentelle Sachen, dann machen wir die auch. Und ich freue mich, wenn wir mit Früchten, Gewürzen, Kräutern irgendwas machen dürfen. Da habe ich immer Lust drauf, sind wir auch, also haben einen schönen Prozess, bis wir dann zum fertigen Rezept kommen, wenn wir vorher ein paar Versuche machen. Und
nach dem deutschen Natürlichkeitsgebot.
Na, wir haben eine Ausnahme, also wir haben das Legend Has It zum Beispiel eine Sondergenehmigung, das ist gerade von den verschiedenen Bezirken abhängig in Berlin. Das heißt, da, wo der Braustandort ist, umso schneller, umso langsamer geht es manchmal. Ich glaube, beim Legend Has It, beim ersten haben wir 9 oder 10 Monate gebraucht, bis das Amt uns das Go gegeben hat.
Deshalb auch die Kreativbrauer haben ja das Natürlichkeitsgebot rausgeholt. Wie nennen Sie das? Reinheitsgebot. Ihr steht dann auch eher auf der... Was hältst du vom Reinheitsgebot?
Naja, also das Reinheitsgebot an sich heißt es ja erst seit um 1900, also es hat für und für wieder. Also ich finde es schon gut, dass man halt nicht alles ins Bier machen darf. Also das Bier ist ja schon an sich, glaube ich, für die meisten Konsumenten was Reines in Deutschland. Und ich finde es toll, wenn wir was mit Himbeer und Basilikum machen können. Mir ist halt wichtig, dass es halt was Natürliches ist und jetzt nicht mit dem Sirup ist, wo dann 5 E-Nummern drauf sind. Ich möchte kein Berlo-Bier mit einer E-Nummer jemals haben.
Wird abgenickt. Da sind sich ja schon mal, die Hälfte der Mannschaft ist sich schon mal. Das ist ja schön, mal schön. Das ist eine gute Basis. Eure Kundschaft, ist die international hier?
Sehr, ja. Also bestimmt 50%. Also nicht nur, also natürlich auch mittlerweile Touristen, weil sie es auch irgendwie mal in irgendwelchen Führern gelesen haben oder sowas, aber kriegen wahnsinnig, also Berlin ist ja an sich sehr, sehr, sehr international durch die Start-up-Szene, Kunst, Musik etc. Also hier wird sehr viel auch Englisch und sehr viele andere Sprachen gesprochen und das ist eigentlich auch total spannend.
Und was läuft hier am besten?
Helles. Also zumindest, wenn man mit dem Bier, also wenn der Biergarten offen hat, dann ist das Helle wirklich der Bestseller, dicht gefolgt vom Pale Ale. Aber wir merken jetzt schon, also da wir seit letztem Jahr wirklich extrem viele Specials auch gebraut haben, viele Collabs, also das einfach so die geballte Power an Spezialbieren auch immer einen größeren Stellenwert auf jeden Fall einnimmt, das ist schön.
Wie wurde euer alkoholfreies angenommen?
Sehr gut. Also das wird, wächst und wächst. Glaube ich, am Anfang ein bisschen gebraucht, aber kommt super an, das Naked. Also entwickelt sich echt. Und ich trinke es auch gerne. Ich fand früher alkoholfreies Bier immer
Strafe.
Doof. Ja, also ich dachte mir, wenn ich dann auch mal irgendwie einen Abend habe und ich nichts trinken möchte, möchte ich auch nicht das Gefühl haben, dass ich Bier trinke. Dann trinke ich eine Apfelschorle. Nee, aber mit euch, ich liebe unser Naked. Also das trinke ich richtig, richtig gerne.
Wir waren in Hamburg total verwundert. Wir waren bei Kehrwieder. Und das Inn ist deren Kassenschlager.
Nummer 1, ne?
Also es ist unglaublich. Das haben wir auch nicht gedacht. Ja. Also wir sind auch nicht hingefahren so mit dem Gedanken, ach, jetzt gehen wir zu denen und reden über deren alkoholfreies Bier. Also ich wüsste eben über ganz viele andere Sachen, über die wir reden können. Und dann hörst du, okay, es ist auch das meistverkaufte.
Das ist auch ein super Bier.
Ja. Wobei, euers hat uns auch sehr überzeugt.
Ja.
Also das fand ich wirklich super.
Ja. Stimmt, ihr habt ihr nicht ein Tasting gemacht?
Genau. Der Januar, der war wirklich cool. Und hat sehr überzeugt, fand ich toll. Ist halt ein riesen Wachstumsmarkt, das Thema alkoholfreie Biere, ne?
Ja. Da ist es halt, also wenn man da mal ins Regal von Edeka oder Rewe schaut, da sind halt alkoholfreie Biere eigentlich immer nur Pilzbiere und vielleicht mal ein Weizen. Also da ist noch Potenzial.
Abschließend, bevor wir euch, es fühlt sich hier bei uns im Hintergrund. Und du, ich merke, das dann, erzählt mir noch einmal kurz was über die Berliner Bierszene. Wie ist die Stimmung da gerade?
Also prinzipiell ist hier wahnsinnig viel los. Also wir haben ja, machen wir vor. Wir haben, wie viele Brauprojekte gibt es jetzt mittlerweile? 40 vielleicht?
Also ich würde schätzen, es gibt so 25, 30 Brauereien, aber 50, 60 Brauprojekte.
Ja.
Und das merkt man gerade auch im Craft-Zentrum, dass viele keine eigene Brauerei haben, aber trotzdem ihr eigenes Rezept umgesetzt haben möchten. Und Berlin ist ja umtriebig. Ich glaube, es kommt monatlich eine neue Idee, ein neues Projekt raus.
Also ich denke schon, wenn man sich Deutschland anguckt, tut sich in Berlin auf jeden Fall am meisten. Man merkt auch, dass immer mehr Gastronomien hier wirklich Craft Beer aufnehmen. ein bisschen schade ist, dass sich die Anzahl der verfügbaren Hähne nicht wirklich erhöht. Also das heißt, es sind jetzt auch nicht exponentiell mehr Craft Beer Bars geworden, ehrlich gesagt, in den letzten 2-3 Jahren. Es gibt schon immer
das deutsche Phänomen, den Gastroverträgen und so weiter.
Genau. Und es sind jetzt auch keine klassischen Gastronomien, die dann merken, ach Mensch, dann, ich bin jetzt zwar keine Craft Beer Bar, aber 5 Hähne mehr sind toll und bringen mir mehr Leute. Und insgesamt habe ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Szene, also die Fanszene, die Bier-Nerd-Szene wächst nicht so schnell, wie wir uns das alle wünschen würden. Also das heißt, wenn man vor 3 Jahren irgendwie eine Bier-Release-Party gemacht hat, dann war die Bude voll. Jetzt ist irgendwie so durch die Fülle natürlich, da hat man irgendwie so 4 Stück pro Freitag, ja. Das heißt, da ist schon so ein bisschen, wir brauchen noch mehr Bierfans. Und da müssen wir alle zusammenarbeiten. Und deswegen ist uns auch immer so wichtig, dass wir zugänglich sind, ja. Und dass es nicht irgendwie so hochnäsig und Mensch, ihr müsst erstmal hier euren Biersommelier gemacht haben, um hier trinken zu können. Ne? Also das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, dass man einfach spielerisch irgendwie so die neue Biervielfalt auch beibringt. Aber prinzipiell finde ich, ist die Stimmung noch gut.
Es ist ein sehr angenehmes Miteinander. Also wenn man mal ein Problem hat, irgendwie ein Hopfen fehlt oder irgendwas, ja. Da hilft man sich untereinander.
Wir haben mal eine Schlussfrage. Und zwar, die ist gar nicht so schlimm. Die Schlussfrage ist, wenn ihr auf einer einsamen Insel verschlagen werdet und ihr wisst, ihr müsst da ein Bier mitnehmen, das ihr bis zum Rest eures Lebens trinken müsst, was wäre denn das?
Ist das eine warme oder eine kalte Insel?
Das ist einer der wenigen, der nachfragt. Weil die meisten gehen von einer warmen Insel
aus. Es ist tendenziell eher eine warme Insel und es ist aber auf magische Art und Weise immer so viel davon da, wie du haben möchtest. Auch frisch und gut gekühlt.
Ich glaube, dann würde ich eine Berliner Weiße mitnehmen. Weil die nicht ganz so stark ist und ein bisschen Probiotik mitbringt.
Aber hast du nicht irgendwie ein so ein Bier, wo du sagst, so ein internationales oder so, mein Gott, das wäre so mein, wenn ich, das will man ja manchmal gar nicht jeden Tag trinken, aber so ein, dass das absolute Lieblingsbier.
Also ich habe dieses Jahr zum Beispiel noch keine Orweil getrunken, habe das früher aber sehr gerne getrunken und zelebriere das auch, wenn ich mir davon eine Flasche aufmache.
Du hast jetzt noch ein bisschen Bedenkzeit.
Ja, das ist fies. Ich weiß aber trotzdem, ich hätte jetzt von unseren eigenen, hätte ich auch, ich würde glaube ich sogar die Mango Maracuja Berliner mitnehmen.
Oh, aber vielleicht gibt es ja auf der Insel Mangos und Maracujas, dann kann man sich das zurecht machen.
Selber zusammen, Schuster.
Für den Rest des Lebens, das ist schon eine sehr schwerwiegende Entscheidung. Ich hab nicht so ein internationales, wo ich jetzt sage, das ist wirklich mein absoluter Liebling.
Diese Frage ist schwerwiegender als ein Jahr zur Hochzeit.
Tja, tolle Location, tolle Biere. Also das Gleisdreieck ist einen Besuch wert.
Ja, der Raum hat schon was sehr Besonderes. Und es ist natürlich im Sommer dort relativ warm. Ich war dort einmal im Sommer, da hat man doch durchaus eine gute Hitzewallung dort. Aber es ist schon ein Besuch definitiv wert und es ist eine irre Bierauswahl. Und die Gastronomie überzeugt mit diesem gemüseorientierten Ansatz durchaus.
Ja, auf jeden Fall. Aber es gibt keine Pommes.
Obwohl der Mann Ben Pommer heißt.
Genau.
Eine lange interne Diskussion, wie wir erfahren haben. Alles hat seine Gründe und die möchten wir hier gar nicht weiter verraten. Aber was wir feststellen, es gibt bisher in dem Laden, auch im Biergarten, keine Pommes. Ich habe selber bei der Berlin Beer Week letztes Jahr versucht, welche zu jagen und ich hatte keinen Erfolg.
Tja, manchmal müssen es einfach Pommes sein. Manchmal sind es die einfachen Dinge im Leben.
Pommes und Bier ist manchmal so eine tolle Geschichte. Aber das soll nicht unser Thema sein.
Genau.
Bier schon, Pommes nicht.
Genau, wir haben außerdem Biere getrunken, deuteten wir am Anfang schon an. Wir hatten das Überseepilz von Störtebeker, ganz neu. Und mir gefällt es tatsächlich sehr gut. Also es lässt sich sehr gut trinken. Es hat eine schöne, hellgoldene Farbe. stabiler, feinporiger Schaum. Insgesamt würde ich es als feinherb einstufen und dann kommt noch so eine leichte Fruchtigkeit hinterher und sehr süffig. Also wirklich echt ein schönes Pilz. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich das im Bioladen öfter mal mitnehme.
Das ist ein schlanker Gefährte.
Ein schlanker Gefährte. Genau, so. Wälder IPA, Regine.
Das Wälder IPA, das kommt ein bisschen, ich würde sagen, ein bisschen versnobter daher dann in diesem Vergleich. Also ist nicht ganz so schlank. Kupferfarben, schönes, helles Kupferfarben in der Nase, ein bisschen Kokosnuss, Ananas recht dominant, die haben wir auch im Antrunk. Also die Ananas ist, die kommt da ziemlich gut durch. Und so ein leichtes Tropenaroma ist da noch im Körper dieses Bieres. Bisschen karamellig. Und wir haben am Gaumen diese Bittere, die da so klebt mit diesen würzigen Tannennadeln. Also ich mag es sehr gerne. Aber es ist kein unkompliziertes Bier.
Aber ein schönes IPA.
Definitiv. Was könnten wir uns da essenstechnisch so vorstellen?
Scharfe asiatische Speisen.
Das könnte funktionieren. Müssen wir mal ausprobieren.
Vielen Dank an Störtebäcker und Wälde für die Biere.
Die haben uns liebenswerterweise unterstützt. Mit einer kleinen Bierlieferung solltet ihr Interesse haben und sagen, die beiden sollen doch bitte gerne mal unser Bier testen in ihrer Sendung. Dann findet ihr unsere Kontaktdaten und unsere Lieferadresse auf unserer Homepage. Aber jetzt sind wir bei den Terminen und die bewegen sich im Monat März, in dem wir uns ja jetzt befinden. Und wir fangen an, 1. bis 2. März. Arts and Craft, Genuss und Lifestyle Festival von Meisels Biererlebniswelt in Bayreuth. Am 14.03. gibt es die Eröffnung des Superfreunde-Shops, jetzt hier in der Hamburg-Schanze. Sollte jemand von euch wissen, wo sich dieser Laden befindet, wir wurden auch über Facebook eingeladen, freuen wir uns über einen Hinweis, weil wir würden schon gerne vorbeischauen.
Eine Adresse war bloß leider nicht dabei und die lässt sich einfach nirgendwo auftreiben.
Das ist sehr special. Wie gesagt, wenn jemand das weiß, gerne Bescheid sagen, dann sehen wir uns dort am 14.03. 28.03. bis zum 14.04. sind die Bamberg Beer Weeks 2019, die Bambiala in, Überraschung, Bamberg. Wir waren jetzt einfach mal so da, ich habe gedacht, so mehr Bier geht eigentlich nicht in so einem Örtchen. Ich sag mal, das muss abgehen da. Da verlässt auf jeden Fall niemand nüchtern diese Stadt. 15.03. bis 17.03. Craft Beer Arena auf der Internorga, Heimspiel für uns hier in Hamburg. 16.03. die Biererei Bar in Berlin feiert ihren ersten Geburtstag. Da haben wir auf unserem Berlin-Trip auch mal vorbeigeschaut.
Ja, wahnsinnig viele Hähne mit wahnsinnig vielen Bieren und vor allen Dingen sehr leckeren Bieren.
Und eine sehr schöne Gegend, direkt am Cottbusser Platz. Da ist eine Menge los, viele Kneipen, viele Bars, sehr, sehr schön dort und viele nette Restaurants. Lohnt sich, dort mal vorbeizuschauen, auch jenseits dieses Geburtstages am 16.03. 7. bis 8.03., das ist der Weltfrauentag, deshalb gehen wir hier auch nicht chronologisch vor, den haben wir somit ein wenig hervorgehoben. Dort findet ein Brautag statt bei Stone Brewing Berlin. Die Pink Boot Society feiert den Internationalen Frauentag und dort wird auf weibliche Art und Weise kräftig gebraut. Finde ich eine schöne Aktion, machen Sie nicht zum ersten Mal. Also wenn ihr Bock habt, da vorbeizuschauen, 7. bis 8.03. bei Stone Brewing Berlin. Und wir haben, wo wir gerade doch bei Berlo waren für diese Folge, noch einen kleinen Termin zum Vormerken. Der ist jetzt nicht im März, sondern am 7. Juni. Dann findet nämlich das Berlo Brewfest statt. Und was dort auf der Taplist steht, macht auf jeden Fall kräftig Bierdurst.
Ja, das war's von uns für heute.
Genau. Wenn ihr mehr Informationen haben möchtet zu dieser Folge, Links und Fotos findet ihr wie immer auf unserer Homepage www.hopcast.de. Weiterhin haben wir einen Newsletter, der in unregelmäßiger, aber schönster Form erscheint, zu euch ins Postfach geflattert, mit News zu unserem Podcast, aber auch allgemein zur Bierszene, Wissenswertes und Schönes, Unterhaltsames. Und folgt uns natürlich gerne auch auf Facebook und auf Instagram, dort sind wir auch vertreten. Und wenn ihr Ideen habt zu diesem oder für diesen Podcast, Anmerkungen, konstruktive Kritik, wie auch immer, freuen wir uns natürlich auch über Post an cheers@hopcast.de.
Das war's für heute. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ahoi.